Liebe Geschwister, als ich vor 5 Jahren in den hauptamtlichen Dienst mit eingestiegen bin, war ich vorher 25 Jahre Kassierer in einer Gemeinde. Und als Kassierer habe ich mir immer vorgenommen, nie über das Thema Geld zu predigen. Und als ich jetzt in der Verkündigung auch bin und Verantwortung in der Gemeinde trage, denke ich, ist das aber schon ein Thema, das man auch in der Gemeinde zumindest ab und zu mal ansprechen sollte. Geld ist wirklich ein Thema in Deutschland zumindest, das oft vermieden wird anzusprechen. Können wir das nachvollziehen? Über Geld redet man nicht. Geld hat man und Geld beruhigt, sagt man auch. Und ich möchte das Sprichwort ein wenig verändern und sagen, wir alle haben Geld und darum lasst uns auch darüber sprechen. Uns allen steht Geld zur Verfügung und darum ist es wichtig, offen darüber zu reden. Was ist der Grund dafür? Die Bibel redet offen darüber, Jesus spricht darüber, die Apostel sprechen darüber. Es ist interessant, dass es kein Thema gibt, das so weit gestreut im Neuen Testament wie auch im Alten Testament vorhanden ist. Es ist auffallend, wie oft in der Bibel von Besitz, von Geld die Rede ist und von dem Umgang mit demselben. Etwa 500 Stellen befassen sich ganz direkt mit dem Thema Geld. Über 700 Verse beziehen in irgendeiner Weise das Thema Geld mit ein und ca. 2350 Bibelstellen handeln vom Umgang mit Besitz und Geld. Ein christlicher Vermögensberater hat beim Bibellesen herausgefunden, dass die Bibel häufiger von Geld als vom Himmel redet. Ist das nicht merkwürdig? Sie redet häufiger von Geld als vom Himmel, weil das Geld eine Realität ist, mit der wir uns beschäftigen und auseinandersetzen müssen. Geld ist für viele Menschen ein großes Thema und für viele auch von uns sicherlich ein schwieriges. Vielleicht hat in den letzten Minuten jemand unter euch gedacht, warum eigentlich heute das Predigtthema? Hat die Gemeindeleitung mich dazu beauftragt? Gemeinden haben ja immer wieder Ausgaben vor sich und darum rede mal wieder darüber. Aber ich kann euch beruhigen, das ist nicht der Fall. Jedenfalls heute Morgen nicht. Aber wenn sich jemand gedrungen fühlt, eine Sonderspende zu geben, wenn ihm das der Herr aufs Herz legt, die Gemeinde hat da sicherlich eine Verwendung dafür. Ihr könnt das sicher gut verwerten, aber die Bibel macht Geld zum Thema, weil es vielleicht doch ein Thema der ganzen Menschen ist. Unser aller Thema. Und so wie wir heute Morgen hier versammelt sind, haben wir ja alle sehr unterschiedliche Finanzen zur Verfügung. Die einen unter uns verfügen über relativ wenig Geld. Sie müssen es sich sehr, sehr gut einteilen und vielleicht gibt es jemanden unter uns, der sich als arm empfindet. Aber ganz egal, wenn du arm bist, wirst du dich trotzdem mit dem Thema Geld auseinandersetzen müssen. Oder du hast die Privilegien, hast mehr als genug, dann lebst du vielleicht mit der Sorge, wie du mit deinem Geld umgehen kannst und hast vielleicht kalte Füße bekommen, als die VW-Aktien vor einigen Monaten gefallen sind, dramatisch gefallen sind. Ich hatte damit keine Probleme. 2 Dinge fallen mir auf, wenn ich ins Neue Testament und ins Alte Testament schaue, wenn es um Geld geht. Das erste, das Geld hat eine ganz enorme Bindungskraft. Und diese Kraft droht uns Menschen sehr oft zu lenken. Und dabei ist es ganz egal, ob du arm oder reich bist. Diese Kraft beeinflusst unsere Entscheidungen im Leben. Geld, so sagt einmal Jesus, Geld kann zur Religion werden. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und wenn er von Mammon spricht, spricht er damit von einer Gottheit. Also Jesus sieht sich in diesen Punkten als Konkurrenz. In einem Spannungsfeld sieht er den Menschen zwischen sich und dem Besitz. Der Umgang mit Geld kann den Glauben an den einzig wahren Gott in Frage stellen, weil das Geld eben eine enorme Bindungskraft hat. Das Geld als Ersatzgott muss entlarvt und aufgedeckt werden, weil es uns Menschen innerlich ganz schön zerstören kann. Aber das andere ist genauso wichtig. Geld hat eine enorme Segnungskraft. Für Jesus war das Verhalten in Sachen Geld ein Gradmesser für das geistliche Leben. Der richtige Umgang mit Geld und mit Besitz ist Ausdruck einer vom Geist Gottes geleiteten Lebenseinstellung. Und darüber möchte ich mit euch nachdenken. Ist deine Finanzkraft, die dir in die Hand gegeben ist, ein Segen fürs Reich Gottes? Ist das, was dir anvertraut worden ist, ein Potenzial an Segnungen für Menschen in dieser Welt, für die Gemeinde oder für die Mission? Die Bibel zeigt uns ganz unmissverständlich, dass zur Bekehrung des Menschen immer auch die Bekehrung seiner Geldbörse gehört. Martin Luther hat das ja so formuliert, dass es drei Bekehrungen im Leben des Menschen gibt. Die Bekehrung des Herzens, die Bekehrung des Verstandes und die Bekehrung des Geldbeutels. Und darum ist die Frage der finanziellen Unterstützung in einer Gemeinde zum Beispiel immer auch ein Zeichen der Dankbarkeit Gott gegenüber. Das, was ich christlichen Organisationen oder Werken zur Verfügung stelle, ist Ausdruck meiner Dankbarkeit, dass mir persönlich etwas anvertraut worden ist. Wir geben also unser Geld nicht dem Kassenverwalter, wir geben unser Geld nicht einem Pastor, sondern wir geben es unserem Herrn. Wir geben nicht, um unsere inhaltliche Meinung, die wir vertreten, vielleicht Nachdruck zu verleihen durch große Spenden. Es kommt ja häufig genug in unseren Gemeinden vor, auch in Freikirchen. Ich bin einer, der das hier finanziell richtig mitträgt. Darum muss ich auch Gewicht in der Gemeinde haben. Nein, das Geld entscheidet nicht über das Gewicht deiner Stimme. Niemals. Wir geben nicht, weil es die Leitung erwartet von uns, sondern wir geben es, weil Gott es von uns erwartet. Geld ist eigentlich ein Thema, das vollständig losgelöst ist von den Vielgebern und von den Nehmern, der es erhält. Geld ist immer zuerst ein Thema zwischen Gott und mir. Gibt jemand also nicht, dann raubt er der Gemeinde nicht die Finanzen, sondern er raubt sie Gott. Die Bibel ist da sehr klar an dieser Stelle. Und weil ich denke, Gott muss klar sein und muss deutlich reden, weil er eben die Gefahr des Geldes in unserem Leben sieht. Gott sagt zu seinem Volk in Malachi, ihr habt mich beraubt, weil ihr nicht gegeben habt. Es wird in Malachi ja sehr interessant überliefert, dass Gott davon ausgeht, dass ihm alles gehört. Alles, das, was mir zur Verfügung steht, ist letztlich eine Leihgabe Gottes an mich. Aber eigentlich gehört es ihm. Wenn ich also gebe, dann gebe ich von dem, was ihm ohnehin gehört. Interessanter Gedanke finde ich bei Malachi. Nichts zu geben ist also ein Raubzug aus der Schatzkiste Gottes. Und das Volk in Malachi reagiert natürlich und sagt: Wie, Herr, warum sollen wir umkehren? Sieh doch, wie hingegeben wir dir dienen. Und Gott antwortete: Darf denn ein Mensch Gott berauben? Und das Volk antwortet natürlich gleich wieder darauf: Wie, haben wir dich beraubt, Herr? Und Gott sagt: Ihr habt mir nicht den Zehnten eurer Einnahmen gegeben. Ich habe euch gesegnet, ihr durftet eure Ernte einbringen, habt mit euren Händen arbeiten können und habt tatsächlich vergessen, wem ihr das alles zu verdanken habt. Darum gebt den Zehnten ganz in mein Kornhaus. In der Bibel finden wir keine einzige von Gott vorformulierte Bitte, ihm etwas von unseren Finanzen zur Verfügung zu stellen. Keine einzige Bitte an uns. Überall ist es nämlich eine Aufforderung. Die Aufforderung nämlich, ihm zu vertrauen. Die Aufforderung, sich zu lösen von einem Teil des Einkommens, das uns ohnehin in kompletter Sicht von Gott geschenkt ist. Und Menschen haben, wie wir sicherlich feststellen, immer ihre Schwierigkeiten damit. Bei einer Taufe ist es passiert, dass jemand in einem offenen Gewässer getauft wurde, und einigen Zuschauern war es aufgefallen, dass der seine Geldbörse mitgenommen hat in die Taufe und hat sich untertauchen lassen und hat anschließend gesagt, dass er möchte, dass Gott auch Herr seiner Finanzen ist. Und er hat Schwierigkeiten damit, und darum hat er es mit in die Taufe hineingenommen. Von mir aus. Eine junge Akademikerin ging es damit so schlecht und sagte: In meinem Leben hatte ich immer das Gefühl, dass das Geld mir in den Fingern zerrann, sobald ich es hatte. Und während meines Studiums und meiner Ausbildung stand mir nur wenig Geld zur Verfügung. Also hatte ich eine gute Ausrede, dass es nicht reicht. Aber dann, als ich voll verdiente, änderte sich aber wirklich gar nichts. Es klappte einfach nicht. Und ich dachte: Wieso bloß? Und dann berichtete sie, als sie Christ wurde, war es auch nicht anders. Es kam nur dazu, dass ich verstanden hatte, dass man von mir erwartete, sagte sie, dass ich als sogenannte Gutverdienende mich an dem Haushalt der Gemeinde beteiligen sollte. Aber wovon bloß? Das Geld reicht ja nicht einmal für mich. Und ich muss euch sagen, das ist auch oft meine Erfahrung gewesen. Vielleicht sind einige von euch solch Gefühle und Überlegungen im Blick auf die eigenen Finanzen nicht so fremd. Die Herausforderung beim Geld, beim Thema Geld, nicht nur um sich selbst besorgt zu sein, scheint mir eine ganz riesige Herausforderung. Und umso wichtiger erscheint es mir, auch immer wieder mal darüber zu reden. Jesus hat in seiner ersten großen Predigt, der Bergpredigt, gesagt: Sorget euch nicht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch solches alles zufallen. Und ich weiß, dass viele, viele Menschen genau diese Wahrheit erfahren haben. Ich habe neulich von einem Missionsteam gehört, die waren in China unterwegs, und dann ist ihnen wirklich das Geld ausgegangen. Und sie haben miteinander gebetet, weil ihre Reise sonst auf dem Spiel stand und sie dann aus dem Land raus müssten. Und sie sind am nächsten Tag zum Bäcker gegangen, um sich Brot zu kaufen. Und dann teilten sie das Brot, und im Brot war eine Rolle von Geldscheinen. Ha, erfundene Geschichte, werdet ihr denken. Nein, authentisch geschehen, berichtet in einer Gemeinde unseres Bundes. Eine ungewöhnliche Art und Weise, wie Gott seine Fürsorge zeigt. Aber er möchte, dass wir an solchen Beispielen auch immer wieder entdecken, dass er unser Versorger sein will. Geld ist für viele das Thema, das zwiespältige Gefühle hervorruft. Und die Bibel macht uns darauf aufmerksam, dass unser Leben nicht aus dem besteht, was wir besitzen. Deine finanzielle Lage und Verfügbarkeit entscheidet niemals über deinen Lebenssinn. Aber die Realität in unserer Gesellschaft scheint total anders auszusehen. Fast alles hängt ja vom Geld. Nichts ist umsonst. Wohnung, Lebenshaltung, Ausbildung. Selbst wenn du krank bist, musst du zahlen. Schon bei den elementaren Bedürfnissen kommen wir ohne Geld schon in Schwierigkeiten. Wir brauchen Geld, um uns sicher zu fühlen, ohne Angst in die Zukunft leben zu können. Und auf der anderen Seite wird an allen Ecken und Kanten von uns Geld verlangt. Steuern, Solidaritätszuschlag, Gebühren der Städte, Sozialabgaben, was weiß ich. Es ist unglaublich, was da oft alles abgezogen wird. Und interessanterweise schauen wir manchmal, wenn wir den Lohnzettel bekommen, auf das, was abgezogen wurde, als auf das, was uns noch bleibt. Es gibt Menschen, die in der glücklichen Lage sind, hier überhaupt keine Probleme zu haben, tatsächlich so konsequent zu sein, wie sie es sich wünschen. Aber die meisten von uns, seien wir doch ehrlich, tragen zwei Stimmen in sich und die sich nicht vertragen. Auf der einen Seite wissen wir, jawohl, wir sollten aus christlicher Nächstenliebe unserer Verantwortung gerecht werden und geben. Aber was kann ich mir dann noch erlauben, wenn ich 20, 50 oder 100 Euro in die Gemeinde gebe? Was bleibt mir dann noch zum Leben? Der Konflikt zwischen dem Anspruch und den Möglichkeiten, die wir empfinden, ist groß. Da gibt es zunächst den Anspruch, wir lesen vielleicht im Wort Gottes, dass Gott uns herausfordert, im Vertrauen zu leben, und widerspricht auch die Leitung davon, von diesem Wunsch, trag doch finanziell unser Leben in der Gemeinde mit. Und dann gibt es die Möglichkeit, meine Möglichkeit, die subjektiv ich einschätze. Wir glauben nämlich zu wissen, was geht und was nicht geht. Und wir spüren oft diese Diskrepanz oft genug zwischen dem Anspruch und den Möglichkeiten, die wir empfinden. Und ich fragte mich, woran liegt das? Was hindert uns eigentlich daran? Und ich habe herausgefunden, es ist der Bedarf an Sicherheit. Denn jedes Mal, wenn du gibst, gibst du etwas auf von den selbstgemachten Sicherheiten im Vertrauen und sagst, Herr, im Vertrauen darauf, dass du dein Versprechen hältst, gebe ich. Und das ist der Moment der Unsicherheit. Das Bedürfnis der Sicherheit aber bleibt. Und manchmal ist es das Hindernis, das uns die Freiheit nimmt, wirklich zu geben. Und dieses Problem ist fast so alt wie die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Den Segen, der Gott für uns bereithält, ein Leben, mit dem wir glücklich und zufrieden sein können, ein Leben, in dem wir uns sicher fühlen, so sagt Gott zu uns, das hängt zusammen. Und jetzt hör einmal gut zu, dass du mit 90% deines Einkommens besser leben kannst als mit 100. Die Frage ist nur, glauben wir das? Ja, das ist schwer. Ich weiß, für manchen einen von uns sehr schwer und für andere vielleicht wieder leicht, weil sie es vielleicht im Laufe der Jahre gelernt haben. Gott offenbart uns seinen Willen in diesem Bereich sehr deutlich. und vielleicht sehr bewusst und weil er weiß, welche Bindungskraft das Geld hat. Aber er zeigt uns auch, auf welche Art und wie er unser Vertrauen im Leben wirklich segnen will. Prüft mich doch, sagt er, ob ich euch nicht den Himmel auftun werde. Viele haben das so verstanden. Also wenn ich 200 Euro gebe, dann bekomme ich 200 Euro irgendwann zurück. Nein, nein, so ist es nicht gemeint. Vielleicht ist es manchmal so, aber es ist eben kein Automatismus. Zu Israel hat er gesagt, ich habe den Fresser bedroht. Und die Heuschrecke ist damit gemeint. Und ich habe den Fresser Schranken gesetzt, dass er deine Ernte nicht antasten darf. Hast du das eigentlich als einen Segen erlebt, dass der Fresser nicht da war? Meine Frau und ich haben das in manchen Zeiten erlebt, dass wir mit sehr wenig auskommen mussten. Und ich sage euch, wir waren nicht weniger glücklich, als wir es heute sind. Wir konnten leben mit wenig und wir haben uns wenig leisten können. Aber unsere Lebensfreude hing niemals davon ab. Gott sagt, ein erfülltes Leben, Lebensfreude entsteht da, wo du lernst, bis in deine Finanzen hinein mir zu vertrauen. Und liebe Gemeinde, damit das hier noch einmal ganz deutlich wird, mir geht's heute Morgen nicht darum, den Zehnten eures Einkommens als Spende zu entlocken. Das ist gar nicht meine Aufgabe. Das steht mir nicht zu. Diese Verantwortung hat nämlich jeder von uns vor Gott selbst. Gott hat diese Verantwortung dir in die Hand gelegt. Jeder gebe so, wie es ihm Gott aufs Herz legt. Das klingt fromm und so kann es auch geschehen, aber ich halte das nicht für eine biblische Regel. Ich glaube, dass Gott uns selten eine dauerhafte Spende aufs Herz legt. Sein Wort spricht nämlich an der Stelle sehr deutlich, sondern es heißt in der Bibel, ein jeder gebe, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott liebt. Es geht also nicht um die wortgetreue Erfüllung eines alttestamentlichen oder neutestamentlichen Wortes, sondern es geht um Anbetung Gottes und um die Art und Weise, wie ich gebe. Und dazu möchte ich euch einen Text lesen aus 1. Chronik 29. Die Situation ist die, dass David einen Tempel bauen wollte und Gott ihm dann gesagt hatte, nein, dein Sohn soll den Tempel bauen. Aber was David macht, ist etwas Wunderbares. Er beginnt sozusagen die Ressourcen anzulegen, die nötig sind, damit die nächste Generation, nämlich sein Sohn Salomo, den Tempel bauen konnte. Und dann heißt es, darum habe ich meine ganze Kraft eingesetzt, um für das Haus meines Gottes große Mengen Gold, Silber, Bronze, Eisen und Holz zu beschaffen. Sie sind für die Geräte, die hergestellt werden müssen, ebenso Edelsteine, Halbedelsteine und andere wertvolle Steine in verschiedenen Farben, sowie große Mengen von weißem Marmor. Weil mir der Tempel meines Gottes am Herzen liegt, spende ich darüber hinaus aus meinem eigenen Besitz noch 3000 Zentner Gold, 7000 Zentner reines Silber. Mit einem Teil davon sollten Innenwände verkleidet werden. Das Übrige ist für die goldenen und silbernen Gegenstände und alle sonstigen Arbeiten der Künstler bestimmt. Und dann kommt der Satz, wer ist bereit, dem Herrn heute eine Gabe zu bringen? Da bewiesen damals die Obersten und die Hauptleute des Königs eine große Opferbereitschaft und sie brachten auch ihre Gaben mit bei. Der König David hatte eine Vision eines gewaltigen Tempels in Jerusalem. Der sollte prachtvoll werden, weithin sichtbar für alle Menschen, die sich Jerusalem und irgendeiner Seite nahen. Ein Prachtbau zur Ehre Gottes, um seinen Namen groß zu machen. Seine Gegenwart zu erfahren, um gesegnet zu werden. Und die Herrlichkeit Gottes sollte den Tempel erfüllen, sollte sichtbar werden. Hier werden also im Tempel Gottes Menschen Gott begegnen. Salomo, der Sohn Gottes, sagt später bei der Einweihung in 1. Könige 9, können wir lesen, wenn deinem Volk das Gewissen schlägt und sie ihre Hände ausbreiten nach deinem Haus, dann mögest du es hören in deinen Wohnungen im Himmel und vergeben und ereingreifen und einer jeder gebe, wie er gewandt ist und du sein Herz kennst. Und es geschah, als Salomo das Haus des Herrn vollendet hatte, da schien ihm der Herr zum zweiten Mal, wie er ihm in Gideon erschienen war. Und der Herr sprach zu ihm, ich habe dein Gebet und dein Flehen erhört, das du vor mir gebetest hast. Ich habe dieses Haus, das du gebaut hast, geheiligt, um meinen Namen dort wohnen zu lassen, und meine Augen sollen alle Zeit dort sein. Liebe Gemeinde, was ist das für eine Vision über das Haus Gottes? Der Tempel, ein Ort, um Gott zu erfahren. Und vielleicht könnt ihr von daher auch verstehen, warum die Juden die Klagemauer so verehren. Sie ist nämlich ein Teil des salomonischen Tempels. Und Gott sagt zu David, gute Idee, mein Freund, aber nicht du wirst dieses Haus bauen, sondern dein Sohn. Enttäuschung, Verbitterung bei David keineswegs. Er tut alles, um den Bau des Tempels möglich zu machen, und er legt den Grundstock an Finanzen und Baumaterial, damit die nächste Generation damit bauen kann. Jede Gemeinde, jede Generation, und lasst mich das weiterführenden Gedanken sagen, jede Generation braucht eine Vision, eine Vorstellung von Dingen, was Gott durch mich mit der Gemeinde machen möchte. Und jede Generation hat in ihrer eigenen Weise daran gebaut, oft schon weit vor uns. Und auch wir bauen heute Gemeinde Jesu. Wir bauen, damit sein Name unter uns wohne und seine Herrlichkeit unter uns offenbart werde. Nicht durch Steine oder dekorative Bauelemente, sondern durch lebendige Steine erfüllter Christen. Gemeinde zu bauen, die ein Segen ist für die Menschen der Stadt und dieses Landkreises, das ist eine Vision. Er wirkt ja manchmal etwas flatterhaft. Man könnte auch sagen, das ist unsere Perspektive, unser inneres Bild von dem, was werden soll. Lebendige Gemeinde hier vor Ort. Und ich frage euch, ob ihr diese Vorstellungen teilt? Glauben wir, dass der Herr in unserer Generation heute unter uns wirken will, um eine Grundlage für die Gemeinde der Zukunft zu legen? Wir bauen jetzt bereits an dem Bild der Zukunft. Was wir jetzt tun, wird sich auswirken. Kurze Zeit nachdem der Walt Disney Park eingeweiht wurde, sagte jemand, schade, dass Walt Disney das nicht erleben und sehen kann. Und Mike Warnes, der Direktor von Disney, hat geantwortet, er hat es gesehen, was wir jetzt sehen. Und das ist der Grund, warum wir hier sind. Disney hatte das innere Bild und er ist darauf zugegangen, auch wenn er nicht mehr die Erfüllung vor Augen sah. Salomo konnte den Tempel einweihen, weil sein Vater die Grundlage gelegt hatte. Und liebe Gemeinde, jetzt bin ich wieder beim Thema Geld. Ich lese noch einmal, ich habe schon so viel Material für den Bau des Hauses Gottes zusammengetragen, wie ich konnte. Gold, Silber, Bronze, Erz, Eisen, Holz für die Geräte, die daraus hergestellt wurden. weil mir das Haus meines Gottes so wichtig ist, dass all mein privater Besitz ebenfalls für das Haus meines Gottes verwendet wird. Und dann sagt er am Ende dieses Abschnitts, wer ist nun bereit, ebenfalls etwas für den Herrn zu geben? Ist es nicht interessant, wie sehr David von seinen Spendensummen redet? Eigentlich redet man doch nicht über das, was man selbst gibt, ob das verhältnismäßig ist oder ob es sich so gehört. Das lasst einmal dahingestellt sein. Wichtig ist, was er zu Beginn sagt. Ich gebe für den Bau des Hauses meines Gottes. Dann lesen wir bei der Einweihung etwas Interessantes, das uns heute eigentlich sehr aktuell beschäftigt. Und wenn Fremde, die nicht zu deinem Volk der Israeliten gehören und aus fernen Ländern kommen, um deinen Namen anzubeten, dann werden sie vor dir und den Wundern der gewaltigen Macht hören. Und wenn sie dann zu diesem Haus gewandt beten, höre sie im Himmel, wo du wohnst, und gib ihnen alles, was sie dich bitten. Denn alle Völker der Erde sollen dich erkennen und achten, so wie dein Volk, die Israeliten, es tun. Alle sollen erkennen, dass dieses Haus, das ich gebaut habe, deinen Namen trägt. Der Tempel Gottes ist ein Willkommensgruß an die Nation in dieser Welt. Die Gemeinde Jesu ist ein Willkommensgruß Gottes an die Nation dieser Welt. Sie sollen die Wirklichkeit Gottes unter uns erfahren, und das geht oft nicht ohne Finanzen. Darum meine Ermutigung an euch heute, dass ihr das eben prüft, immer wieder neu, und ich nicht glaubt, dass ihr der Gemeinde helft oder der Gemeindeleitung oder irgendwelchen Mitarbeitern helft, dass sie ihren Dienst tun können, und dass ihr gemeinsam den Bau des Hauses Gottes voranbringt. Ganz am Ende sagt David dann folgende Worte, und damit möchte ich schließen. Wegen dieser Freude, liebe Gemeinde, am Haus Gottes ist Geben seliger als Nehmen. Wegen dieses Wirkens unter uns ist Geben seliger als Nehmen, weil es unsere Herzen fest auf Gott ausrichtet. Und das ist ein Stück praktischer Theologie im Alten Testament. Und ich wünsche uns allen, dass wir gepackt und motiviert sind von dem, was der Herr unter uns tun will. Und wir immer wieder unsere Geldbörsen öffnen und dass niemand in unserer Mitte denkt, na ja, die anderen werden es schon richten, sondern dass du es selbst bist, der mit Gott darüber redet und der seine Hand dann öffnet. Geben ist seliger als Nehmen. Darum gibt es auch keine Appelle, heute Morgen zu geben, sondern ich möchte dich in das Staunen hineinführen über das, was Gott unter uns tut und tun will. Denn das ist der Lebensstil Gottes. Immer verschwenderisch, segnend. Paulus hat einmal über Jesus gesagt, Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Und diesen Dank möchte ich liefern in meinem Herzen. Ihr auch? Amen. Geht dazu aufstehen. Lieber Herr, wir möchten dir danken, dass in dir die Fülle ist und dass du uns Gelder anvertraust, die letztlich dir gehören. Ich bitte dich ganz herzlich, dass wir immer da wieder nachdenken, wie wir mit dem umgehen sollen und dass wir dazu beitragen, dass dein Haus wirklich herrlich geschmückt ist und dass in deinem Haus Menschen zum Glauben kommen dürfen. Wir danken dir, Herr Jesus, dass auch wir einmal so Menschen waren, die zu dir gekommen sind, weil andere etwas gebaut haben, weil andere den Grundstein mitgelegt haben, dass wir zu dir finden konnten. Wir danken dir, Herr Jesus, dass das immer wieder auch für uns gilt, dass du deine Treue, dass unsere Treue von dir belohnt wird und dass du von uns nichts erwartest, was wir nicht tun können, sondern du hast gesagt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und so preisen wir dich darüber, dass wir dazu gehören dürfen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Amen.